Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Was sind Wunder? Wunder sind nicht zuerst, es ist immer so eine Frage, wie definiert man Wunder? Und wir wollen ja auch nicht irgendwie, Wunder ist ja so ein schmuddeliges Wort in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Wenn man irgendwie an Wunder glaubt, dann ist man ja nicht so ganz dicht. aber Wunder gibt es immer wieder, wie der Song so schön heißt. Wunder gibt es immer wieder. Da, Markus. Ich kann es nicht weiter singen. Ja. Und das, also wir haben Sonntag, als wir hier, da hinten sitzt ein frisch getaufter Bruder, sieht man ihm an. da war so viel Freude über das Wunder Gottes, was er im Leben von Jörn und von den anderen vielen getan hat. Ne? Das ist echt ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder, was Gott in unserem Leben getan hat. Das Wunder, dass er in uns Glauben gewirkt hat. Dass wir glauben können. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass er aus dem Nichts etwas erschafft, eine Welt erschafft, ein Universum. Mit seinem Wort schafft er das, mit seinem Wort. Er spricht sein Wort und es ist da. Und wie entsteht Glaube? Was sagt Paulus uns? Im Römerbrief Kapitel 10 sagt er uns, denn der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Genau das ist es. Wenn du heute Mangel an Glauben hast, dann sei getrost, du wirst heute gestärkt. Heute Abend, du bist genau richtig hier. Gott schafft Glauben in uns. Und das ist ganz natürlich, das ist ganz selbstverständlich, ganz logisch. Weil Glaube ist Vertrauen. Und wodurch entsteht Vertrauen in mir? Dadurch, dass einer treu ist, mir seine Treue zeigt. Und wenn ich jemanden kennenlerne, der mir seine Treue beweist, dann wächst in mir Vertrauen. Und natürlich ist es auch immer noch eine Entscheidung. Ich kann mich auch gegen den Glauben entscheiden. Ich kann, obwohl mir einer treu begegnet und vertrauenswürdig ist, kann ich natürlich auch das ausschlagen und sagen, nee, darauf setze ich nicht mein Vertrauen. Ich bleibe lieber bei dem, wo ich mein Vertrauen bisher drauf gesetzt habe, auf mich selbst oder auf irgendwelche, was weiß ich, auf andere Götter, auf andere, auf irgendwelche anderen Menschen, auf irgendwelche Profis, auf irgendwelche Technologien, auf irgendwelche Methoden. Was weiß ich, was du dir alles ausdenken kannst, worauf du dein Vertrauen setzen kannst in deinem Leben. Gott ist mit seinem Geist heute Abend hier, um dir zu sagen, vertrau mir. Und du wirst gesegnet werden. Und darum geht es, um das hohe Lied des Glaubens. So habe ich es jetzt mal genannt. So werde ich es jetzt immer nennen. Hebräer 11. Wir gehen langsam vor, okay? Ist das okay? Wenn wir langsam durch das Kapitel gehen, wenn wir nicht das ganze Kapitel heute lesen, sondern nur einen kurzen Ausschnitt und nächste Woche weiterlesen in Hebräer 11. So habe ich es auf dem Herzen von Gott. Und wir haben letztes Mal angefangen mit der Definition. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Dieses wunderbare Geschenk des Glaubens, was verbunden mit dem Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat, wenn wir zum Glauben gekommen sind, der Heilige Geist, der in uns Zeugnis ablegt davon, wer Gott ist, wer Gott für uns ist und wer wir sind und wer wir für Gott sind. Nämlich durch Jesus Christus, seine Kinder, die er liebt und die er in Ewigkeit festhält. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und dann geht es ja los, in Vers 3 hat man letztes Mal gesehen, da geht es zum Thema Schöpfung. Er fängt sozusagen vorne in der Bibel an und geht einfach einzelne Gestalten dann durch, Personen. Mit der Schöpfung, da handelt es sich nicht um eine Person, sondern um das Handeln Gottes. Deswegen sagt er, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Erzählt uns jetzt eigentlich auf, was der Glaube gewirkt hat in diesen verschiedenen Personen, die jetzt dann kommen. Und er zählt das deswegen auf, um uns aufzuzeigen, welches Geschenk der Glaube ist, was für eine große Gnade der Glaube ist, den Gott uns gegeben hat. Und Anschluss, dieses ganze Kapitel 11 ist ja im Anschluss an diese Gegenüberstellung und beziehungsweise diese Ermahnung. Werft eure Zuversicht nicht weg. Schmeißt nicht hin mit dem Glauben. Haltet daran fest, weil das so kostbar ist. Und wie kostbar der Glaube ist, das führt er uns eben in diesem Kapitel vor. Und jetzt gehen wir in Vers 4 auf die erste Person, den ersten Gläubigen. Den ersten, der uns hier als Vorbild dargestellt wird, wo wir lernen können. An ihm können wir lernen. Abel heißt er. Und wenn man die Geschichte von Kain und Abel im Alten Testament liest, in Kapitel 4 vom ersten Buch Mose, dann ist das Schwergewicht oder das Zentrum dieser Geschichte sehr stark, der Fokus sehr stark auf Kain gerichtet. Und auch wenn wir uns über diese Geschichte Gedanken machen, dann sind wir immer sehr schnell dabei, uns mit Kain zu beschäftigen. Den Mörder, den ersten Mörder. Aber die Bibel macht das, oder der Hebräerbrief macht das nicht. Ihm geht es um den Glauben. Und deswegen befassen wir uns heute Abend auch erstmal mehr mit Abel. Und weniger mit Kain. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Wenn man diese Geschichte liest von Abel und Kain, die zwei Brüder, die jeweils ein Opfer für Gott bringen, die Gott ein Opfer bringen, dann stellen sich viele Fragen ein. Und vielleicht lasst uns trotzdem nochmal diese Geschichte, jedenfalls damit wir sie klar vor Augen haben und wissen, worum es geht, in 1. Mose 4. Der Hebräerbrief zitiert ja viel das Alte Testament, weil der Schreiber ein unheimlicher Kenner des Alten Testaments. Wenn es nicht Paulus war, dann muss es ein anderer Bruder gewesen sein, der das Alte Testament wirklich aufgesogen hat von Kind auf. Und die Hebräer waren Gelehrte, Juden, Christen, die zu Christus gekommen waren, zum Glauben gekommen waren, aber die von Kind auf in den Heiligen Schriften unterwiesen waren. Das heißt, wenn der Hebräer-Schreiber was über Abel schreibt, dann haben sie die Geschichte präsent, konnten sie vielleicht sogar auswendig hersagen. Das können wir nicht, deswegen lesen wir es nach. 1. Mose 4. Und der Mensch erkannte seine Frau, Adam, erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. 1. Mose 4 ist das. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür.
und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Teilweise wird in alten Übersetzungen dort hinzugefügt, lass uns aufs Feld gehen. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Soweit. Die ganze restliche Geschichte dreht sich um die Beziehung zwischen Gott und Kain. Das lassen wir außen vor, das ist hier nicht so wichtig. Interessant ist die Grundkonstellation. Kain ist der ältere von zwei Brüdern. Jeder, der einen älteren Bruder oder ein älteres Geschwister irgendwie hat, wenn er ein jüngeres Geschwister ist in der Konstellation, das hat ja immer irgendwie auch eine Auswirkung auf die Beziehung, die man zueinander hat. Manchmal ist es auch weniger kompliziert, manchmal ist es kompliziert miteinander, so Bruder und Bruder, Schwester und Schwester. Manchmal gibt es Konkurrenz. Und interessanterweise hier gleich das erste Geschwister oder die ersten beiden Brüder hier haben einen Konflikt, wie wir ihn dann immer wieder finden. Nämlich, da ist der Ältere, der auch hier zuerst dieses sein Opfer bringt als Ackerbauer von den Früchten seines Feldes. Und dann ist da der Jüngere, der Abel, der dann auch ein Opfer bringt von seiner Herde, weil er Schafhirte ist. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Das ist eine Textstelle, die unheimlich viele Fragezeichen aufwirft bei uns. Wieso? Das ist doch ungerecht. Erstmal sowieso, zwei Brüder, jeder bringt eine Opfergabe. Wieso wendet sich Gott dem einen zu und dem anderen nicht? Und dann auch noch, er wendet sich dem Jüngeren zu und nicht dem Älteren. Dem Jüngeren gilt sein Wohlgefallen, nicht dem Älteren. Der Ältere ist doch der den Segen erben soll. Das haben wir nachher später in den ganzen Geschichten mit Abraham und Isaak und vor allen Dingen dann bei Jakob und Esau. Ne? Haben wir die ganze Geschichte auch. Wie kommt es dazu, dass Gott das so macht? Erstmal steht das hier nicht weiter, warum das so ist. Wir werden das vielleicht gleich nochmal angucken, wenn wir in den Hebräerbrief gucken. Aber die Folgen sehen wir. Die Folgen bei Kain, bei dem, der sich benachteiligt fühlt, bei dem, der sich außen vor fühlt, der empfindet, das ist ungerecht. Wieso wird Abel bevorzugt? Wieso bevorzugt Gott Abel? Wieso vernachlässigt er mich? Er wird zornig. Zornig auf Gott, würde ich mal so denken, zuallererst. Er ist zuallererst zornig auf Gott. Er hat ein Problem in seiner Gottesbeziehung. Er kann das nicht verknusen, warum Gott sich so verhält, ihm gegenüber und Abel gegenüber. Und er befindet sich in dieser Konkurrenzsituation und er sieht natürlich auch Abel und ist neidisch auf Abel. Der Zorn, den er eigentlich vor allen Dingen zuallererst Gott gegenüber empfindet, richtet sich dann oder verdichtet sich dann in dieser Tat gegenüber seinem Bruder, dem kleinen Bruder, der den Kopf einschlägt. Gott kann er den Kopf nicht einschlagen, also schlägt er halt Abel den Kopf ein. Manchmal ist das so, wir haben eigentlich ein Problem mit Gott, aber weil wir Gott nicht fassen können, weil wir nicht gegen ihn ankommen, lassen wir es dann an unserem Bruder aus, der ja irgendwie bevorzugt wird von Gott. Und damit haben wir dann Gott auch eins ausgewischt. Und dann fragt Gott hier Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain sagt, weiß ich nicht. Bin ich denn das, der Hüter meines Bruders? Ja, bist du, Kain. Wir sind einander Hüter. Das hat der Hebräerbrief gesagt. Wir sollen aufeinander Acht haben. Das ist unsere Aufgabe. Das können wir nicht verneinen. Aber jetzt lasst uns auf Abel blicken hier. Auf Abel und sein Opfer, sein besseres Opfer, wie der Hebräerbrief sagt. Der Hebräerbrief unterstreicht das, der problematisiert das nicht. Der sagt nicht, ja, das ist ja eigentlich ungerecht und so. Nein. Er stellt fest, Gott hat Abels Opfer angeblickt, deswegen muss es besser sein. Das ist Gottes Wahl. Er hat Abel Zeugnis gegeben, dadurch, dass er sein Opfer angesehen hat. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Gott hat ihm ein Zeugnis gegeben für seine Gaben. Er hat, als er diese Gaben gebracht hat, oder diese Gabe gebracht hat, hat er in sich das Zeugnis gehabt, das gefällt Gott wohl. Gott nimmt mein Opfer an. Und warum ist das so? Ich denke, es gibt so ein paar Punkte, wo man das vielleicht festmachen kann. 1. Johannes 3, Vers 12 wird auf diese Geschichte auch angespielt. Vers 11 fangen wir an. Dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das zeigt uns auf, und das ist sehr hart, das Wort hier, sehr klar unterscheidend. Johannes ist ja manchmal so, dass er Sachen so auf die Spitze treibt. Ja, und wir sagen, ach Johannes, sei doch nicht so schwarz-weiß irgendwie. Aber der ist schwarz-weiß. Ne? Sagt, Kains Werke waren böse, sein Opfer war böse, das Opfer Abels war gut. Warum? Wir erinnern uns nochmal an das, was Paulus im Römerbrief sagt. Er sagt in Kapitel 14, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, selbst wenn es gut aussieht. Luther hat das begriffen. Er hat gesagt, du kannst noch so viele Werke, gute Werke tun, es ist alles Sünde, wenn es nicht aus einem Glauben, einem Vertrauen in Gott ist, dass seine Gerechtigkeit alleine in der Gnade Gottes findet. In dem Moment, wo ich gute Werke tue, um gerecht zu werden, versündige ich mich, weil ich die Gnade Gottes zurückweise. Das ist das, worum es im Hebräerbrief auch ging. Kurz davor, er sagt, na, wenn wir den Geist der Gnade schmähen, wenn wir das Blut Christi mit Füßen treten, wenn wir das ablehnen, die Gnade Gottes ablehnen und sagen, ich kann für mich selber sprechen, ich brauche keinen Fürsprecher vor Gott, vor meinem Richter brauche ich keinen Fürsprecher. Dann ist all meine guten Werke, sie langen hinten und vorne nicht und sie sind auch deswegen böse, selbst wenn es gute Werke sind, weil sie dazu dienen, mich selbst gerecht zu machen und nicht Gott zu verherrlichen. Wenn ich gute Werke tue, um dadurch selbst vor Gott gut dazustehen, dienen diese guten Werke mir und deswegen sind sie böse, Sünde. Sie sind nicht aus der Liebe getan. Die Liebe tut, was sie tut, für den anderen, für Gott, aber nicht für mich. Deswegen, und das erzählt uns natürlich das Alte Testament nicht in dieser Klarheit, dafür brauchen wir das Neue Testament, das Licht der Offenbarung des Geistes Gottes im Neuen Testament. Aber das Neue Testament erklärt uns,
Kain hat ein Opfer gebracht von seinen Feldfrüchten. Warum hat Gott es nicht angesehen? Weil er meinte, durch diese Opfer Gottes Gunst zu erlangen. Ich erreiche, dass Gott mir was Gutes tut. Ich erreiche, dass ich vor Gott gut dastehe, dass ich gerecht bin vor Gott. Abel hingegen hat sein Werk, es ist ein gerechtes Werk, und gerecht muss ich hier verstehen aus dem Zusammenhang des Neuen Testamentes. Gerecht ist es deswegen, weil es der ganzen Situation des Menschen, des gefallenen Menschen, gerecht wird. Er nimmt ein Erstling, das Beste von seinen Schafen, und tötet es. Er tut es Gott gleich, der auch ein Tier getötet hat, um die Schuld Adams und Evas durch ein Fell zu bedecken. Er weiß, mit meiner Schuld kann ich vor Gott nicht erscheinen. Ich brauche die Gnade, die Vergebung, dass meine Sünde zugedeckt wird durch das Blut eines unschuldigen Lammes. Und das macht ihn gerecht. Das Blut des Lammes macht ihn gerecht. Der Glaube an die Kraft der Vergebung durch das Blut, vergossene Blut, macht ihn gerecht. Nicht, weil Gott irgendwie sagt, naja, deine Nase gefällt mir und deine nicht. Sondern der Glaube ist es. Der Glaube macht den Unterschied. Und Gott hat ihm darüber Zeugnis gegeben. Er hat ihn gerecht gesprochen. Abel wusste das in seinem Herzen. Ich bin gerecht. Ich bin gerechtfertigt. Jesus erklärt das mit diesem simplen Beispiel vom Zöllner und vom Pharisäer, die im Tempel stehen und beten. Und der eine steht vorne, tut gute Werke, gibt den Zehnten, wie er so schön sagt. Er steht da vorne und betet und sagt, danke Herr, dass ich nicht so bin wie all die schlimmen Sünder, Räuber, Mörder, Huren und wie dieser Zöllner, der da hinten steht. Ich gebe die Almosen und ich verzehnte alles, sogar die Minze. Na, den zehnten Teil von meiner Minze schneide ich ab und gebe die dem Priester von so einem Minzblatt. Das ist nicht verrückt. Und der Zöllner steht hinten und schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich weiß, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Kann vor dir nicht bestehen. Und sie gehen nach Hause und Jesus sagt, dieser Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. Was heißt das? Er hatte von Gott das Zeugnis empfangen, ich liebe dich, ich nehme dich an. Du bist mein Kind. Ich habe dir vergeben. Jener nicht. Der Pharisäer mit seinen guten Werken, mit denen er prahlt und auf andere herabsieht, in der Selbstgerechtigkeit. Er wird nicht angenommen. Er empfängt keine Gerechtigkeit. Und das ist das, was hier steht. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar. Durch Glauben. Wenn du das, was du tust, möchtest, dass das, was du tust, gute Werke sind, dann kannst du das nur tun, aus dem Glauben heraus, aus dem Vertrauen. Nicht, wenn du dir vornimmst, okay, ich will mal richtig was Gutes machen, damit Gott irgendwie mir freundlicher gesinnt ist oder damit irgendwie... Nein. Bevor du gute Werke tust, musst du dir immer wieder klar werden, vor Gott kann ich nicht bestehen, aber er hat alles für mich getan. Er hat alles für mich getan. Ich bin sein geliebtes und gerecht gemachtes Kind. Herr, ich gehe mit dir heute durch den Tag und will einfach die Werke, die du mir vor die Füße legst, ich
weiß, ich brauche das Blut Christi. Mit dieser Gewissheit gehe ich durch den Tag und weiß, keines meiner Werke kann bestehen. Aber es kann durchaus sein, dass Gott durch mich gute Werke tut. Einfach weil seine Liebe in mir wirksam wird und ich Liebe gebe, Liebe weitergebe. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Hier geht es um den ersten Toten der Bibel. Er ist das erste Mordopfer und er ist der erste Tote. Gott hatte zu Adam gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Was natürlich zuallererst den geistlichen Tod bedeutet. In der Beziehung zu Gott. Es geht dem Ende entgegen. Gott hat aber Gnadenzeit geschenkt, dass der Mensch nicht sofort gestorben ist, sondern dass er Zeit hat zur Umkehr. Wir haben alle Zeit bekommen zur Umkehr auf dieser Erde. Deswegen lässt Gott uns Lebenszeit. Aber Abel hatte Glauben. Und dieser erste Gläubige wird geschlachtet auf dem Feld. Das ist doch ungerecht. Gott, dein Kind, derjenige, der dir vertraut, der wird hingemordet, hingeschlachtet. Warum hast du ihn nicht beschützt? Warum hast du ihn nicht bewahrt? Und das ist hier das Gegenüber von Abel und Henoch hier gleich. Am Anfang, diese beiden ersten Personen, die uns gegenübergestellt waren, sind beispielhaft für das, was nachher im Hebräerbrief am Ende kommt. Die Gegenüberstellung. Der Glaube erweist sich nicht darin, dass und das ist das Missverständnis in unserer heutigen Zeit, wenn Glaubensprediger predigen, Wort des Glaubens, dann geht es darum, derjenige, der Glauben hat, dem geht es gut. Der ist gesund, der ist oder wird gesund, wird geheilt, der ist reich, der hat ein langes Leben und so weiter und so weiter. Der ist immer beschützt und bewahrt. Durch Glauben gehe ich hier durch diese Welt und bin der Hero. Und mir passiert nichts, weil ich ja so ein starkes Gottvertrauen habe. Das ist aber natürlich überhaupt nicht so. Und das zeigt der Hebräerbrief auch ganz deutlich. Ich habe neulich so ein Buch mal so in so ein Buch reingelesen von so einem charismatischen Prediger, Bill Johnson. Und ich will ihn nicht, aber diese Sache, die fand ich sprechend, wenn er vom Glauben redet. Der geht in dieselbe Richtung und da zitiert er den Hebräerbrief, hier Kapitel 11. Er zitiert hier die Verse, Verse 32 bis 35, erste Hälfte. Ja, was alles Leute durch Glauben erreicht haben. Was haben sie alles erreicht? Im Vers 33 geht's los. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und da endet das Zitat. Es geht aber noch weiter. Und das ist wichtig, weil Glaube nicht nur heißt, dass ich triumphiere in diesem Leben, sondern Glaube heißt auch, dass ich in dieser Welt leide. Dass es nicht alles rosig ist. Und der erste Gläubige ist durch einen Mord ums Leben gekommen. Und das sagt uns dann hier das Wort. Dann geht es hier dann eben weiter. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Und das wird uns hier schon gleich am Anfang des Kapitels gegenübergestellt. Abel, der Gerechte durch Glauben, Gerechte, aber hingeschlachtet. Und dennoch, sein Blut spricht. Gott sagt, horch, höre die Stimme des Blutes, das spricht. Und wie spricht dieses Blut? Das Blut spricht und sagt, das Blut dieses toten Gerechten macht deutlich, da ist einer in der Welt, der ist hinter dem Gerechten her. Und der ist ungerecht. Und die Ungerechtigkeit in dieser Welt triumphiert über die Gerechten. Und sie schreit, diese Stimme des Blutes schreit nach Gerechtigkeit. Selig, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, sagt Jesus. Denn sie sollen satt werden. Und das finden wir dann auch in der Offenbarung. Lass uns mal gucken, Offenbarung 6. Damit wird auch die Erde enden, wenn Jesus wiederkommt und diese 7 Jahre des Zorns Gottes auf diese Erde kommen. Er spricht davon beim fünften Siegel, in Kapitel 6, Vers 9 von der Offenbarung. Und als das fünfte Siegel, als das Lamm Gottes, das geschlachtete Lamm, als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das Zeugnis, was Abel hatte, dass er gerecht war, das konnte kein nicht ertragen. Und hat ihn hingeschlachtet. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Sie wurden mit Gerechtigkeit, ihnen wurde das Zeichen der Gerechtigkeit gegeben, das neue, weiße Gewand. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Auch heute sterben viele um ihres Zeugnisses willen, dass sie gerecht gemacht sind durch Christus. Wir haben einen Mann in unserer Gemeinde im Moment, der zur Gemeinde kommt und dessen Herz offen ist für Jesus, der gerne eigentlich Jesus in sein Leben aufnehmen will, der aber aus dem Land kommt, wo er damit rechnen muss, wenn er dort in dieses Land zurückkehrt, dass er möglicherweise sterben muss. Der muss sich das genau überlegen, ob er das machen will. Wir können auf jeden Fall für ihn beten. Auch wenn ihr seinen Namen jetzt nicht wisst, Jesus kennt ihn ja. Abel hatte diesen Glauben, hatte dieses Zeugnis und er hat sich daran gefreut. Er hat dieses Lamm geschlachtet und hat sich erfreut an dem Zuspruch der Gnade Gottes, die ihm gesagt hat, du bist in meinen Augen gerecht. Ich habe dich gerecht gesprochen, ich habe dich gerecht gemacht. Ich liebe dich und ich höre deine Stimme, auch wenn du noch tot bist, auch wenn du schon tot bist. Es spricht über den, der gestorben ist, aber nicht verloren gegangen ist. Seine Stimme spricht zu Gott und Gott hört diese Stimme. Jetzt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Henoch. Über Henoch lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 21 bis 24. Da steht er in einer langen Liste von so ein Geschlechtsregister, wo gesagt wird, der lebte und dann zeugt er einen Sohn in dem Alter und dann lebte er noch, nachdem er den gezeugt hatte, so und so viele Jahre und zeugte noch weitere Söhne und Töchter und so alt ist er insgesamt geworden und dann starb er. So, das wird die ganze Zeit, dieses Muster wiederholt sich, aber plötzlich wird dieses Muster durchbrochen bei einem Mann, bei Henoch. Vers 21, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah.
Und Henoch wandelte mit Gott, statt lebte. Er lebte nicht nur, das war nicht nur Biologie, die so sich abgespielt hat, sondern er wandelte mit Gott. Er funktionierte nicht einfach nur so, sondern er hatte eine Beziehung mit seinem Schöpfer. Er hat mit diesem Gott gelebt. Er wandelte mit Gott. Er ging beständig mit Gott, heißt es auch. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Witzige Zahl. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Wer dazu Fragen hat, kann mich hinterher fragen zu diesen unglaublichen Zahlen. Interessanterweise ist aber Henoch wesentlich jünger gewesen als alle anderen. Die anderen sind viel älter geworden, haben viel längeres Leben gehabt. Aber Henoch nicht. 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Hier wird es nochmal wiederholt. Und er war nicht mehr da. Denn Gott nahm ihn hinweg. Steht nicht dort, wie bei den anderen, er starb, sondern er nahm ihn hinweg. Wisst ihr, dieses Wort, dass er hinweggenommen wurde, ich habe nochmal nachgeguckt, das hebräische Wort, dieses Verb wird auch verwendet im Zusammenhang, fand ich interessant, im Zusammenhang mit Hochzeit, dass ein Mann eine Frau nimmt, im Zusammenhang mit einer Reise, Abraham nimmt Sarai und Lot und zieht nach Haran, von Haran nach Kanaan, aber auch mit einem Raub. Die Könige nahmen die Güter Sodoms und auch Lot und zogen fort. Aber dieses Bild mit der Hochzeit, das ist so stark. Henoch spricht so stark von dem, was Paulus uns erzählt im 1. Thessalonicher 4 über die Entrückung der Gemeinde. Dass, wenn Jesus wiederkommt, bevor die Zeit des Zorns, von der wir gelesen haben, in der Offenbarung kommt, er in den Wolken und wir werden ihm in den Wolken entgegengezogen werden. Ein Vorgang, den ich mir nicht vorstellen kann, aber der hier schon im Alten Testament im 1. Buch Mose Kapitel 5 erwähnt wird. Er wurde hinweggenommen. Der gerechte Henoch. Gott nahm ihn einfach hinweg. Er musste nicht sterben. Was für ein schönes Ende. Paulus hat gesagt, ich wünsche mir das auch so sehr. Ja, Paulus hat sich das so sehr gewünscht, dass er eigentlich immer, wenn er von dem Ende gesprochen hat, hat immer gesagt, wir, die wir dann noch da sind. Also ich bin doch bestimmt noch dabei, wenn er wiederkommt. Ich muss doch hoffentlich nicht sterben. Bis er dann irgendwann an einem Punkt gesagt hat, ist egal, wenn ich sterbe, dann bin ich beim Herrn, ist auch gut. Also. Aber Gott wird seine Gemeinde entrücken, das wird kommen. Geschwister, es ist nicht mehr lang. Und dann wird er uns zu sich holen. Und dann ist vorbei. Dann gibt es für uns keinen Schmerz und keinen Schrei mehr. Da ist Frieden. Da ist Ruhe. Da ist Klarheit. Da schauen wir das Angesicht unseres Herrn. Und darauf freuen wir uns. Henoch hat das so erlebt. Da steht nicht mehr über Henoch. Wir wissen nicht mehr über Henoch. Der Hebräerbrief gibt uns noch so einen Hinweis hier. Hebräerbrief 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Das behauptet er jetzt hier. Ne? Henoch hat anscheinend Glauben gehabt. Sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden. Die Leute haben, plötzlich war er weg und die Leute haben gesagt, wo ist denn Henoch plötzlich? Irgendwie. Sein Sohn Methuselah steht morgens auf. Sagt zu Mama, Mama, wo ist denn Papa? Weiß ich nicht, der ist irgendwie weg. Ja? Gibt es auch diese alten Jesus-Freaks-Lieder, irgendwie von Larry Norman irgendwie so oder so. Ne? Plötzlich sind sie dann alle weg irgendwie. Und die anderen stehen da und du bist zurückgelassen. Wenn du nicht dabei bist. Du stehst dann da und merkst dann plötzlich, wow, wo sind sie? Wo sind sie alle? Gott möchte möglichst viele dabei haben, deswegen wartet er noch. Es ist kein, Es ist keine Verzögerung, sondern es ist ein Warten darauf. Er möchte gerne seine Kinder einsammeln. Er möchte seine Kinder alle dabei haben. Und das wird ihm auch gelingen. Und da habe ich keinen Zweifel. Und wann der Zeitpunkt kommen wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es der richtige Zeitpunkt sein wird. Er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Was ist das für ein Zeugnis? Da steht einfach nur, im Alten Testament steht, er wandelte mit Gott. Dieses Zeugnis hat er in sich gehabt. Er ist mit Gott gewandelt. Er ging mit Gott, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Tagtäglich. Er wusste, Gott ist da. Und er liebt mich. Und ich kann zu ihm kommen. Und ich möchte auch mit ihm leben. Ich möchte immer in seiner Nähe sein. Ich möchte mit ihm gehen. Durch mein Leben. Durch alle Lebensbereiche meines Lebens. Als Jugendlicher schon, ne, hat er angefangen, mit Gott zu gehen. In all seinen Lebensbereichen. Ne, was für Hobbys, wonach strecke ich mich aus? Gott, was denkst du denn darüber? Ja. Seine Freunde, ne, mit wem er so Freundschaft geschaffen hat. Gott, was denkst du? Ja, sollte ich mehr mich mit den Leuten da so befassen oder nicht? Gott, was hast du so für einen Plan mit meinem Leben? Was soll ich für eine Ausbildung machen mal und so, ne, für einen Beruf ergreifen? Und Gott hat ihm immer Rat gegeben und sie sind gemeinsam durchs Leben gegangen. So. Ah, ich sehe mich so nach einer Frau, Gott. Schenk mir doch eine Frau. Oder hat er ihm die Augen geöffnet für, ne? XY. Hey, die ist so cool, Gott. Ich finde die richtig super. Sieht so gut aus und die ist so nett. Und Gott sagt, nee, lass mal. Das ist nicht die richtige. Und dann gehen ihm nochmal die Augen auf und denken, die ist auch, das ist eine ganz spezielle. Sieht vielleicht nicht so super aus, aber aber die kocht so gut und ist, sorgt sich so. Und sagt Gott, nee, die ist es auch nicht. Und dann kommt die noch besser aussieht als die erste und noch besser kochen kann als die zweite. Und Gott sagt, die ist es. Nein. Ja. Ja, ja. Liebe geht durch den Magen, oder nicht? Ja, siehst du. Okay, gut. Aber nein, ich will euch nur deutlich machen, was heißt es denn, mit Gott zu gehen? Mit Gott beständig zu gehen. Einfach mit ihm durch das Leben so zu gehen. Was das Leben so mit sich bringt. Einfach mit Gott zusammen. Und Gott steht an unserer Seite und will mit uns durch dieses Leben gehen. Wir können ihm vertrauen. In allen Dingen. Und erklärt er jetzt hier nochmal. Was hat ihm denn wohlgefallen? Was hat Gott denn wohlgefallen an Henoch? Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Der Glaube hat ihm gefallen. Gott hat gesagt, wow, das gefällt mir gut, dass du mir vertraust. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, Ilona, dass du mir vertraust, sagt Gott. Das gefällt mir gut. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und das sind diese zwei Punkte. Ich habe die tiefe Überzeugung, dass Gott ist. Und das bedeutet mehr als nur, ja, da gibt es so einen Gott irgendwie. Sondern die tiefe Überzeugung, Gott, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der heilige, gerechte Gott, vor dem ich mein Leben verantworte, der mich geschaffen hat, und mein Leben wird irgendwann wieder von mir genommen werden. Und das ist dieser Gott, in dessen Hand ich bin. Das macht mich ehrfürchtig. Das lässt mich erschauern, wenn ich daran denke, dass er mit einem Schnipp mein Leben auslöschen kann. Und wenn ich über seine Heiligkeit nachdenke, dann geht es mir vielleicht wie Jesaja, der zusammenbricht und sagt, Herr, du bist heilig, ich bin aber ungerecht, ich bin ein Sünder, ich kann überhaupt nicht vor dir bestehen. Und dann aber auf der anderen Seite dieser Glaube, der eben weiß, wenn ich Gott suche, wenn ich mich öffne ihm, diesem heiligen Gott, vor dem ich vielleicht sogar Angst haben könnte, wenn ich mich aber ihm zuwende und mich nach ihm ausstrecke, dann wird er mich belohnen, dann wird er mich retten, dann wird er gut zu mir sein, dann wird er mich nicht vernichten. Er wird gut sein. Das ist das. Diese beiden Punkte. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das, was Jesus am Anfang des Evangeliums sagt. Erkennt, dass ihr Sünder seid und erkennt, dass Gott euch liebt und gnädig ist. Das gehört beides zusammen. Und dieser Glaube, der gefällt Gott wohl. Daran freut er sich. Daran freut er sich, dass du diesen Glauben hast. Und dann wird er uns auch entrücken. Wie eh noch. An dem Tag, wenn er kommt. Jesus, wir freuen uns auf diesen Tag, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und wir preisen dich, dass du uns begegnet bist, dass wir dein Evangelium hören durften, dass wir, ja, dass du uns diesen Glauben auch geschenkt hast, dass wir inne wurden und erkannt haben, dass du bist, dass du Gott bist, was das bedeutet für uns und dass du aber auch gnädig bist, dass du dein Blut für uns vergossen hast, um unsere Sünde zu tilgen und dass da nichts mehr zwischen uns ist, dass wir freien Zutritt haben zum Thron der Gnade und dass du uns reich belohnen wirst. Du wirst uns nicht irgendwie abspeisen mit irgendwie zum Hungerlohn, sondern du wirst uns über Bitten und Verstehen segnen. Du tust es jetzt schon und du wirst es uns auch in Ewigkeit geben, Herr. Das ist das, was dein Wort uns sagt. Und wir haben Glauben gefasst, wir haben Vertrauen gefasst und wir danken dir, dass wir so gesegnet sind durch das Zeugnis deines Heiligen Geistes in uns, was uns ja auch durch das Zeugnis des Wortes Gottes jetzt, was uns bestätigt, dass auch die Alten dieses Zeugnis hatten und ja, gesegnet wurden. Ob sie nun gelitten haben und hingerichtet wurden oder ob sie entrückt wurden. Jesus, ob wir sterben oder ob wir die Entrückung erleben werden. Wir wissen, du bist uns gnädig und das erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit, Herr. Danke dafür. Wir loben und preisen dich. Amen.